was such a small glacier with such notorious fame. And Eyjafjallajökull has caused quite a stir, and no one can fly anywhere except the birds. Please stop at Eyjafjallajökull.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des AstroGeo Podcast. Das ist Ausgabe Nummer 13 und nach langer Zeit, ich muss mich sehr dafür entschuldigen, es hatte viele Gründe, komme ich mal wieder dazu, eine neue Sendung aufzunehmen. Es gibt auch einen aktuellen Anlass. Ich werde mich nämlich heute ein bisschen näher mit Island und ganz besonders mit den dortigen Vulkanen beschäftigen. Und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung und ungefähr auf halber Höhe nach Amerika den Tobias Dürig. Tobias, hallo.
Hallo, schönen guten Abend.
Guten Abend. Du bist gerade in Reykjavik.
Ja, genau.
Was machst du da?
Ich bin Angestellter der Uni Island und als solcher mittendrin im Badabunga-Trubel. Ich arbeite unter dem Vulkanologen und Geophysiker Magnus Tumi Gudmundsson und der ist gleichzeitig auch in dem Scientific Advisory Board, also in dem Wissenschaftsberatungsboard, das die isländische Regierung und den Katastrophenschutz/Zivilschutz berät. Und ja, deswegen halten wir dauernd ein Auge auf Badabunga und auf die aktuelle Eruption.
Wie lange bist du schon da auf Island?
Erst seit November, also noch nicht ganz ein Jahr.
Okay, und da bist du ja schon ganz gut in der Hierarchie aufgestiegen, oder? Also wenn du jetzt sogar die Regierung beraten darfst.
Ja, ich arbeite nur unter Magnus. Magnus Tumi, das ist mein Chef und der berät die Regierung. Ich arbeite ihm sozusagen zu. Ich bin Postdoc und als solcher angestellt. Und unsere Gruppe ist allerdings relativ klein. Und deswegen kriege ich da sehr viel mit.
Wie kommt man da hin? Also war das denn Plan, von Anfang an nach Island zu kommen?
Nö, eigentlich gar nicht. Also ich habe ursprünglich Physik studiert und zwar in Würzburg. Und dort gibt es einen kleinen, aber feines Labor, nennt sich physikalisch-vulkanologisches Labor. Wie der Name schon sagt, ist da eine große Schnittmenge zu den Vulkanologen. Die stellen dort explosive Vulkanausbrüche nach mit magmatischen Schmelzen. Und das hat mich sehr interessiert. Ich habe dann in dem Bereich auch promoviert. Und in diesem Zusammenhang habe ich dann eben Magnus auch kennengelernt, weil es gibt nicht so viele Experimentallabore, weltweit nicht. Und deswegen sind da öfters mal Gastwissenschaftler dann auch dort gewesen. Und da wusste ich, das ist ein cooler Chef. Und jetzt gab es eben eine Stellenausschreibung im Rahmen eines EU-Projektes. Das nennt sich FutureVolk. Und da habe ich mich drauf beworben und wurde hier genommen. Und seitdem bin ich dann hier.
Du hast gesagt, ihr stellt in Würzburg Schmelzen nach. Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, man hat einen Induktionsofen, einen Tiegel, in dem man zerkleinertes magmatisches Gestein einschmelzt. Und dann kann man das zum Beispiel in Kontakt mit Wasser bringen und dann sogenannte phreatomagmatische Explosionen nachstellen. Das ist so die gefährlichste Form eines Vulkanausbruchs oder eines Vulkanmechanismus, magmatischen Mechanismus. Das ist die phreatomagmatische Explosion und die kann man eben unter kontrollierten Bedingungen im Labor nachstellen. Das heißt, man hat so einen Tiegel von, wie groß würde das sein? Sagen wir mal Durchmesser 10 cm. Höhe vielleicht 15 bis 20 Zentimeter. Und da heizt man dann diese magmatische Schmelze auf und fängt dann allerlei damit an.
Das ist aber nicht gefährlich.
Naja, man versucht es natürlich in einem Rahmen zu halten, der kontrollierbar ist. Und das Labor ist schon so stark gesichert, dass man natürlich nicht, man ist natürlich während des Versuchs nicht direkt nebendran, sondern man schaut nur durch eine Panzerglas Tür auf diesen Versuch. Also insofern ist es nicht gefällig.
Der Anlass von diesem Podcast, ich kann es ja nochmal kurz sagen, ist ja der Ausbruch um den isländischen Vulkan Bárðarbunga. Vielleicht bleibe ich auch bei der deutschen Aussprache, die du machst. Also ich habe ein bisschen isländisch Background, was die Aussprache angeht, gar nicht vom Sprechen. Aber es ist vielleicht auch für die deutschen Hörer dann leichter nachzuvollziehen, worüber wir reden. Also bei diesem Bárðarbunga geschriebenen Vulkan, der Ende August angefangen hat auszubrechen. Das heißt, da warst du auch schon eine gute Zeit auf Island, wo das losging. Hast du denn vorher schon mal ausbrechende Vulkane gesehen?
Also, sag mal, ich war auf dem Etna und ich war auf dem Stromboli. Der Stromboli ist ja so ein Westentaschenvulkan. Der bricht regelmäßig aus.
Genau, jeden Tag kann man vorbeigehen und zugucken.
Genau, ja, da gibt's also sehr empfehlenswert. Also da kann man eine Tour hoch machen, ist dann abends am besten. Dann sieht man sieht die Sonne untergehen und den Vulkan spucken. Aber das ist natürlich nicht zu vergleichen mit den Ausstoßraten, mit denen wir es jetzt hier zu tun haben, oder mit einem echten explosiven Ausbruch natürlich auch nicht. Also das sind eher kleine Formate.
Okay, also so sagen wir mal, so ein Vulkan, der jetzt auch unvorhersehen gesehen ausbricht, denn das hast du jetzt auch das erste Mal gesehen.
Genau, das ist jetzt das erste Mal, ja, für mich.
Hast du die Hoffnung gehabt, dass du auf Island einen ausbrechenden Vulkan sehen würdest?
Ja, also das Projekt, in dem ich drin bin, eben dieses Futurework-Projekt, konzentriert sich vor allem auf die Überwachung von ausbrechenden Vulkanen auf Island. Das ist eine Reaktion auf den Eyjafjallajökull-Ausbruch 2010, wo man eben gemerkt hat, dass das für Europa auch sehr relevant sein kann, isländische Vulkane zu beobachten. Und natürlich habe ich da schon, sagen wir mal, die Hoffnung gehabt, dass das, was ich hier mit aufbauen helfe, dann auch zum Einsatz kommt. Ist natürlich in so einem Fall wie jetzt gerade ein ganz guter Testfall, um mal zu gucken, wie laufen die Kommunikationswege, welche Verfahren sollte man vielleicht noch verfeinern, wie schnell ist man überhaupt mit dem Aufbau von Sensoren. Und
Um was für Sensoren geht es? Also da geht es um diese Aschenwolkenproblematik oder hängt da noch mehr dran?
Genau, also im Futurework-Projekt geht es unter anderem um diese Aschenwolkenproblematik. Es geht aber auch um das Verfolgen von magmatischen Plumes. Das heißt, dass man schaut, dass man mit GPS-Geräten zum Beispiel schaut, wo wölbt sich die Erde, bewegt sich gerade Magma im Untergrund. Also das ist so die zweite Frage. Im Vorfeld schon abzuklären, aha, tut sich da was oder tut sich da nichts. Um die beiden Dinge geht's. Jetzt im Moment haben wir einen effusiven Ausbruch. Das heißt, wir haben wenig bis überhaupt gar keine Asche. Das heißt, die Aschensensoren kommen jetzt erstmal gerade nicht zum Einsatz. Was jetzt verstärkt nachgefragt wird sozusagen, sind eben die GPS-Geräte, seismischen Sensoren und Gassensoren. Das ist ganz wichtig gerade im Moment. Wir mussten unser Bodenteam abziehen von und ein bisschen weiter nach Norden verlagern, weil zurzeit die Gegend voller Gas ist, voller SO2, Schwefeldioxid und Schwefelwasserstoff. Und es wäre gerade zu gefährlich, dort zu sein. Und das muss man natürlich auch im Auge behalten.
Aber warst du auch schon mal direkt dort?
Ich bin nur drüber geflogen, also zuletzt vorgestern.
Okay. Vielleicht, ich habe überlegt, dass wir auch so ein bisschen über den Background von Island reden, aber vielleicht bleiben wir doch kurz nochmal bei dem aktuellen Ausbruch. Vielleicht kannst du kurz beschreiben, was ist das für ein Gebiet, wo dieser Vulkan liegt und wie hängt da jetzt dieser Vulkan, dieser Bárðarbunga, wie hängt der zusammen mit dem mit diesem effusiven Lava-Ausbruch? Also effusiv heißt ja, es ist relativ fließfähig, also die Lava fließt.
Genau, ja. Also es ist eigentlich praktisch nur eine Lava-Fontäne. Es ist keine zertrümmerte Lava, die in Form von Asche, die da rauskommt. Es ist ein bisschen komplex, das Ganze. Also Bárðarbunga selber liegt unterhalb des Vatnajökull. Das ist der größte Gletscher auf Island und, soweit ich weiß, auch der größte Gletscher Europas. Man hat also ein großes Vulkanmassiv und eine Caldera, das heißt so ein Krater. Und diese Caldera ist gerade unterwegs nach unten, wie im Fahrstuhl. Die bricht ein, ich sage ein langsamer Kollaps sozusagen. Langsam in dem Sinn, dass wir eine Absenkungsrate von etwa 80 Zentimeter pro Tag haben.
Und okay, das ist schnell, ne? Bricht ja schon, ja, ne, ist ja schon, ja, eine Weile also unterwegs sozusagen nach unten.
Genau, und man sieht auch, wenn man drüber fliegt, also deswegen machen wir regelmäßig Kontrollflüge drüber, um eben abzuschätzen, wie viel bricht das gerade ein. Da sieht man auch neue Krawassen, also neue Bruchstrukturen in diesem Gletscher. Jedes Mal neue. Das ist also schon sehr spannend zu sehen. Und offensichtlich tut sich da was. Und man vermutet unter Badabunga eine Magmakammer, Magmenkammer. Und man hat praktisch auch mit Seismometern, also mit Geophonen, detektiert, dass da unten einiges los war. Da gab es größere Erdbebenserien. Und zwar sind die von Badabunga wegstrebend gewesen. Das heißt, die Epizentren, die haben sich bewegt. Und offensichtlich ist Magma von der Magmenkammer von Badabunga weggestrebt in Form eines sogenannten Ganges, also eine Art unterirdischer Tunnel. Und zwar erst Richtung Osten und dann scharf abgebogen nach Nordosten.
Also die Magma weiß nicht so ganz, wo sie hin will.
Genau, also es ist, das hat erstmal so, es gab so eine charakteristische Richtungswendung in den ersten Tagen. Man muss dazu wissen, dieser Vatnajökull, der ist so groß, dass da unter dem nicht nur ein Vulkan schlummert, sondern das sind mehrere Vulkangebiete. Unter anderem im Süden ist der Grimsvatn, der ist zuletzt 2011 ausgebrochen. Und etwas weiter im Nordosten ist der Kverkfjöll. Da gab es letzten Sommer eine Dampfexplosion. Also das sind alles aktive Vulkangebiete. Und die alle haben Magmenkammern, vermutet die. Man weiß nicht genau, inwiefern diese ganzen Systeme zusammenhängen, aber die reagieren auch. Wenn da jetzt so Magma unterwegs ist, dann und sich den sozusagen ihren Weg durch den Untergrund bahnt, dann baut sich natürlich an der Spitze dieses Ganges Stress auf. Und dieser Stress löst sich in Form von Erdbeben, es entstehen Risse. Und diese anderen Vulkangebiete stehen aber auch unter mechanischen Spannungen. Das heißt, der Riss wird abgelenkt. Dann dieser Gang wird abgelenkt und bahnt sich da seinen Weg zwischen diesen ganzen Stressfeldern hindurch. Eine Zeit lang war auch die Sorge, dass er, weil der hat genau Kurs auf einen anderen Vulkan außerhalb des Gletschers im Norden genommen, außerhalb des Vatnajökull, nämlich Askja. Und da war man erstmal in Sorge, dass er vielleicht Askja anstößt sozusagen und sich mit der Magmenkammer dort vermengt. Immer wenn sich verschiedene Magmen vermengen, dann kann das zu, sag mal, unangenehmen Reaktionen kommen. Dann weiß man nicht, kann man nicht genau vorhersagen, wie die Magma sich dann verhält.
Also man kann sagen, dass sich da irgendwie Magma bewegt, das wisst ihr aufgrund der seismischen Messdaten. Also ihr guckt euch an, wo das Epizentrum der einzelnen Beben liegt und es verlagert sich irgendwo, schlägt ab und zu mal einen Haken und das interpretiert ihr so, dass da auch noch an anderen Stellen Magma ist, die auch irgendwie unter Druck steht und dass so ein bisschen die bewegte Magma dann halt mal im Zweifel woanders hinschiebt.
Genau, das ist dann praktisch wie eine Zahnpastatube, also jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Auf der einen Seite drückt Badabunga drauf und auf der anderen Seite schiebt sich da die Magma durch den Untergrund. Und da war erst die große Frage, wo kommt sie denn raus? Oder kommt sie überhaupt an die Oberfläche? Und da gab es erstmal ja so einen Fehlalarm, würde ich nicht sagen.
Okay, also das gibt es öfter, ja, dass man irgendwo sieht, da bewegt sich Magma vermutlich, aber es passiert gar nichts.
Öfter wird, also man hat nicht so viel Erfahrung mit diesen ganzen Mechanismen. Die einzige Erfahrung, die man gemacht hat, war bei Krabbler, also geschrieben Krabbler, den Krabbler-Feuern, muss irgendwann in den 70ern gewesen sein. Da hat man die Erfahrung gemacht, je länger die Magma unterwegs ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie dann tatsächlich auch rauskommt. Also dass es tatsächlich dann eine Spalte sich öffnet und die dann an die Oberfläche kommt. Also teilweise bleibt die dann wirklich unterirdisch irgendwo stecken. Und nichts weiter passiert.
Okay.
Ja, und in dem Fall war halt die große Frage, wo kommt sie raus? Und wenn sie unterhalb des Gletschers raus, größere Mengen an Magma rauskommt, dann hat man natürlich zwei Gefahren. Einerseits hat man sehr viel Eis, das dann abschmilzt, und man hat schlagartig sehr viel Wasser, das dann unterwegs ist und das dann sogenannte Gletscherläufe, Jökulsjöfs, bilden kann oder bildet. Und die, das heißt, an einer Stelle fließt schlagartig große Menge an Wasser raus. Und das ist natürlich eine große Gefahr für Touristen oder, sag mal, die wenigen Anwohner, die da in der Gegend wohnen, je nachdem, wo das Wasser dann halt hinströmt. Und die zweite große Gefahr ist eben das, was ich vorhin schon angesprochen habe, was wir in Würzburg eben nachgestellt haben. Das sind eben phreatomagmatische Explosionen, die dann auftreten können. Dass dann sehr viel Magma sozusagen durch die Explosion zerkleinert wird. Und zerkleinerte Magma nennt man Asche. Das ist dann eben diese ominöse Asche, die uns 2010 so viele Probleme gemacht hat in Europa. Und das ist natürlich dann vor allem für den Flugverkehr dann auch relevant.
Aber das passiert gerade noch nicht, oder?
Nee, im Moment hat man damit noch gar nichts zu tun. Mhm. Einfach deswegen, weil nämlich die Spalte, die sich jetzt geöffnet hat, und da, wo die Magma jetzt rauskommt,
also du hast ja gesagt, du bist drüber geflogen, ne? Also das, man kann sich das angucken, es ist nicht unterm Gletscher.
Ja, genau, es ist nicht unterm Gletscher, das ist etwas im Vorfeld. Aber nicht weit vom Gletscher weg, also das ist, ja, ist vielleicht, wie weit wird es sein? 10 Kilometer, sowas?
Mhm, in Sichtweite.
Ja, definitiv. Ja, genau.
Genau, also was passiert dann? Also die Lava kommt da raus, wie sieht das aus? Also das, ja, ist jetzt, also als was man, wenn man an Vulkane denkt, denkt man an diese schönen Schildvulkane, irgendwie so, die man aus der Ferne sieht, die diese ganz charakteristische Form haben, da sieht es ein bisschen anders aus, oder?
Genau. Im Moment ist es wirklich nur eine Spalte, die sich öffnet. Also so ein paar Spalten in einer Reihe liegend, und aus denen schießt Lava in hohem Bogen, wie so ein Springbrunnen aus der Erde raus. Und man hat halt eine Fontäne. Und da, die landet natürlich dann irgendwo, bildet ein Lavastrom, so ein Fluss. Ja, Fluss ist jetzt ein bisschen übertrieben, das Ganze ist natürlich schon ein bisschen zähflüssiger, aber es ist doch für Magma doch relativ, doch recht dünnflüssig. Man hat es ja mit basaltischen Schmelzen zu tun. Und so ein Lavastrom, der sich da ergießt in die Landschaft, und der hat zuerst eine sehr gezielte Richtung genommen, also das ist sehr lang gestreckt. Das ist jetzt nicht so ein Kuhfladen, der sich da ausbreitet, sondern das ist erstmal recht zielstrebig, bildet der einen Arm. Mittlerweile hat aber die Spitze dieses Arms, so vielleicht, naja, 12 Kilometer Entfernung, hat es einen Fluss getroffen, den größten Fluss in der Gegend, und hat da praktisch angehalten an diesem Fluss, und mittlerweile breiten sich einzelne Zungen von dieser langen Zunge rechts und links aus. Das ist jetzt so die neuere Entwicklung. Also es ist recht spannend anzugucken.
Also die Lava wird einfach abgekühlt von dem Wasser dann?
Ja, genau.
Hast du eine Prognose, wie es dann weitergeht? Wenn die Lava weiter fließen sollte, könnte es dann auch sein, dass dieser große Fluss, ist ja so ein Schmelzwasserfluss vom Vatnajökull. Also könnte das diesen Fluss auch aufstauen irgendwann?
Sieht nicht so aus. Also soweit ich das gesehen habe, ist da wirklich ist die ganze Gegend da sehr flach. Das heißt, der Fluss, der weicht der Welt sozusagen von der bahnt sich dann seinen Weg außenrum. Der weicht dem Lavastrom aus, und so viel Lava wird in den nächsten Tagen da jetzt nicht auftreten, dass es da komplett einen Stausee bildet oder so. Also der Fluss kann den ausweichen. Das ist auch mit ein Grund, warum es also aktuell nicht danach aussieht, als ob das Ganze mal explosiv werden würde.
Also die Isländer sind noch entspannt gerade, was diese Eruption angeht.
Ja, von der Seite schon. Was so ein bisschen Sorge macht, ist eher der Gasausstoß, der ist ziemlich enorm. Also wir haben zurzeit, also gibt so Schätzwerte, die sagen, also 60 bis 65 Tonnen SO2-Ausstoß pro Tag, die da rausgehauen werden. Das ist so das Vierfache von dem, was in der gesamten EU rausgehauen wird pro Tag.
Also was so Industrie und Autos und so.
Genau, ja. Also das hält dann eher so mit China mit oder sowas. Aha. Das ist natürlich für die Leute im Osten Islands dann schon ein Thema, gesundheitsmäßig. Also gerade die, die ein bisschen Asthma haben oder so, damit Probleme haben, die müssen da ein bisschen aufpassen.
Woran liegt es, dass ein Vulkan manchmal recht viel solcher Gase ausspuckt und manchmal nicht? Also der Stromboli spuckt ja auch jeden Tag. Ich meine, da kommt sicher auch nicht so viel Lava hoch, aber also da gibt es doch schon Unterschiede.
Also das Entscheidende ist wirklich, Magma ist nicht gleich Magma. Also jede Magmenkammer hat so ihr eigenes Gebräu. Und manche Magmen enthalten viel Gas und andere halten weniger Gas. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man diese Magmen hier, die hier auftreten, hier ausgestoßen wird, dass man die kontinuierlich analysiert, um zu gucken, ändert sich die Zusammensetzung. Weil wenn sich die Zusammensetzung ändert, ist es immer ein Hinweis darauf, dass sich das Verhalten ändert. Man hat dann ganz anderes mechanisches Verhalten. Zum Beispiel, wenn die Magma säurer wird, dann hat man, dann wird sie auch viskoser, wird sie zäher und dann können ganz andere Stresse aufgebaut werden. Dann kann man mehr Spannung, mehr mechanische Energie sozusagen einspeichern in die Magma und dann kann sie durchaus auch explosiv werden. Also die Fragmentation sozusagen magmatisch werden. Man kann dann durchaus damit rechnen, dass das Ganze dann unangenehmer wird, als es gerade ist.
Ja. Okay, und das kann auch innerhalb einer Eruption passieren, dass das plötzlich explosiver wird.
Aha. Ist sehr häufig sogar, dass sich die Magmen differenzieren. Also dass die am Anfang sozusagen, wenn die Magma frisch ist, ist sie basaltisch und dann mit der Zeit können sich innerhalb der Magmenkammer, so stellt man sich das zumindest vereinfacht vor, Kristalle bilden, die fallen aus und damit wird die Schmelze immer silikatreicher und damit immer zäher.
Okay. Jetzt haben wir schon so ein paar Begriffe gehabt, die weiter zu erläutern. Also man könnte jetzt fragen, warum ist isländische Lava eigentlich eher basaltisch? Vielleicht sollten wir kurz ein bisschen über Island reden. Warum gibt es denn überhaupt Vulkane auf Island?
Ja, Island liegt genau auf dem mittelozeanischen Rücken, also auf der Plattengrenze zwischen der nordamerikanischen Platte und der eurasischen Platte. Und die zweite Besonderheit von Island ist, dass es gleichzeitig auch auf einem sogenannten Hotspot liegt, also auf einer besonders heißen Stelle im Erdmantel. Und diese beiden, man hat sozusagen zwei Gründe dafür, warum es hier viele Vulkane gibt.
Genau. Also das heißt, die zwei Platten gehen auseinander und von unten kommt Wärme hoch und ja.
Also da hier
das ist schon eine besondere Situation, oder? Das gibt's nicht so oft.
Genau, das gibt's eigentlich nur hier. dass Hotspot und Plattengrenze aufeinandertreffen.
Okay, und das erklärt auch, warum auf Island einfach ziemlich oft Vulkane ausbrechen, verglichen jetzt vielleicht auch mit anderen Regionen, wo es einen Hotspot gibt, aber keine Plattengrenze oder umgekehrt.
Genau, und das erklärt auch, warum Island aus dem Wasser rausguckt, während der Rest vom mittelozeanischen Rücken ja unter dem Meeresspiegel liegt.
Wo liegen die Vulkane auf Island? Kann man da ein Muster erkennen?
Ja, es ist allerdings, das Muster ist ein bisschen schwer mündlich zu beschreiben. Also die Plattengrenze geht nicht, wie man vielleicht meinen wird, einfach so wie mit einem Messer geschnitten von Nord nach Süd, sondern das ganze Licht liegt ein bisschen schräg drin. Man hat, wenn man sich den griechischen Buchstaben Lambda vorstellt, dann ist das wie so ein Lambda, das allerdings verkippt ist. Ein verkipptes Lambda. Und
es gibt verschiedene Äste sozusagen.
Genau, es gibt verschiedene Äste. Und da, wo die beiden zusammentreffen, diese beiden Äste, da, also das ist gar nicht so weit weg von dem, also in diesem großen, an dieser großen Kreuzung, da liegt auch Badabunga.
Ist dieser Schnittpunkt der Äste, ist das auch ein Gebiet, wo eher die aktiveren Vulkane da liegen?
Also diese ganzen Äste sind Aktivvulkane. Zum Beispiel der kleinere Fuß von dem Lambda, der rechte Fuß sozusagen, also der östliche, der endet beim Myrdalsjökull, also da, wo die Katla liegt, da ist die Hekla und da ist auch der ominöse Eyjafjallajökull. Also die sind alle da in dem kleineren Ast. Deswegen kann man nicht sagen, dass bei dem Schnittpunkt die meisten oder die aktivsten Vulkane liegt. Mhm. Aber in dieser gesamten Zone ist es sehr aktiv. Natürlich auch seismisch. Also da gibt es auch die meisten Erdbeben.
Was für Eruptionen machen diese Vulkane dann? Also ähneln die sich?
Nee, kann man nicht sagen. Kann man nicht sagen. Also da hat wirklich jedes seine eigene Charakteristik. Also Katla, vor der haben alle Angst. Eyjafjallajökull ist eher so ein, naja, eher ein kleinerer, gemütlicherer. Grimsvötn.
Da haben nur die Piloten Angst.
Genau, ja. Das war auch gar nicht von der Menge, die er ausgestoßen hat, war das zum Beispiel gar nicht so viel. Also ein Jahr später eben beim Grimsvötn-Ausbruch wurde die 10-fache Menge rausgehauen an Asche. Nur in sehr viel kürzerer Zeit zum einen und zum anderen waren die Winde halt so günstig für Zentraleuropa. Das Ganze hat es nach Norwegen und Sibirien gehauen, dass das halt bei uns in Deutschland überhaupt kein Thema war. Zumindest nicht in den Medien.
Also wir haben 2010 beim Eyjafjallajökull einfach Pech gehabt, ne? Das, also vor allem
genau, das
Wetter zu sehr auf Mitteleuropa gehalten hat.
Ja, ja, so kann man das sagen, genau.
Okay, also du hast gesagt, die Eruptionstypen sind unterschiedlich. Also es gibt auch so richtig große, sagen wir mal so, wie der Vesuv, also richtig plinianische Eruptionen, kann es auch geben auf Island?
Kann es auch geben, ist allerdings tatsächlich nicht so häufig, das stimmt, ja. Also zum Beispiel gab es auch bei Bárðarbunga, soweit ich weiß, wirklich eine große explosive Eruption im Mittelalter, 1477. Wo man dann wirklich sagen kann, das war plinianisch. Ja.
War das auch die letzte Eruption oder ist der schon?
Es gab kleinere Eruptionen. Ich meine, das Problem bei Bárðarbunga, also man hat überhaupt gar nicht gewusst, dass da ein Vulkan ist, weil er halt unter dem Gletscher liegt. Das heißt, der wurde erst in den 70er Jahren auf Satellitenbildern nachgewiesen, also 1970er Jahren. Mhm. Es gab da allerdings von den Ablagerungen her weiß man, dass es da schon viele, viele kleinere Eruptionen gab. Und ich meine, der größte Teil hat halt nur dafür gesorgt, dass es zu Gletscherläufen kam. Und dann haben halt die Bevölkerung, die vor Ort war, festgestellt, ja, der Fluss hat plötzlich sehr viel Wasser. Und dann haben sie eben eine Notiz gemacht oder so. Aber wo genau das jetzt unter dem Gletscher herkam, das wussten die natürlich nicht.
Okay. Ja, das ist auch ein Problem, oder? Dass die Vulkane halt doch oft Berge sind und in Island einfach auch zu viele Gletscher
auf diesen Bergen liegt. Man hat in Island wirklich das Zusammenspiel von Eis und Feuer und vor allem auch von immer mit viel Wasser dann auch. Und das ist schon eigentlich sehr spannend zu sehen, wie diese einzelnen Elemente sozusagen miteinander zusammenspielen. Und auch wenn man sich Island als Ganzes anguckt oder mal da drin das Glück hat, da ein bisschen zu reisen, dann sieht man, dass die gesamte Landschaft, die ist praktisch durch Vulkane und durch Gletscher geformt. Also das kann man da wirklich sehr schön studieren.
Feuer und Eis.
Ja.
Das heißt jetzt auch so eine Situation, wie man sie jetzt hat, dass da so ein Lavastrom mal eben Gefahr gelaufen ist, zumindest einen Fluss irgendwo aufzustauen und das Bett zu verlagern, das ist wahrscheinlich gar nicht sonderlich besonders, ne?
Nö, das, also wenn man sich die gesamte Geschichte anguckt, das ist nichts Besonderes, ja. Man muss auch sagen, die Isländer tragen das alles sehr mit Fassung und die haben sich halt dann schon jahrhundertelang mit arrangiert. Also es ist durchaus, ich meine, da ist ein riesiges Gebiet praktisch evakuiert worden in dem Moment, wo man Angst hatte, dass da ein Gletscherlauf auftreten kann. Ist natürlich, also von der Fläche her groß, von der Einwohnerzahl her eher klein. Es hat vor allem die Touristen getroffen, die gerade in dem Moment da rein wollten, die durften dann halt nicht. Oder? Und die Bevölkerung, also die paar Farmer, die es da gab, die haben halt ihre Schafe zusammengesammelt und sind da jetzt vorsichtshalber weggegangen. Aber trotzdem, es ist schon, finde ich, sehr lobenswert, wie sehr die Bevölkerung mit dem Zivilschutz hier zusammenarbeitet.
Da hat man wahrscheinlich auf Island einfach ein Gen für, oder? Weil die Landschaft einfach so gewisse Gefahren birgt.
Genau. Und es ist halt auch wirklich im Bewusstsein, denke ich, eines jeden Isländers. Also auch wenn man sich auf der Straße mit jemandem unterhält, was machst du, Vulkanologie, dann kommt nicht irgendwie so ein verwundertes, wie man es wahrscheinlich in Deutschland dann bekäme, oh, das ist ja exotisch oder so, sondern die können dann, alle haben dann ihre Geschichten zu erzählen und also die sind schon einfach wirklich sehr eng mit ihrem Land verwurzelt. Die wissen auch sofort, wenn man irgendwie einen Berg nennt, wissen die, wo der auf der Karte zu finden ist. Das finde ich auch sehr faszinierend.
Vielleicht können wir noch ein bisschen über die Forschung an den Vulkanen reden. Du hast gesagt, also ihr konzentriert euch gerade sehr auf die Sensoren. Was kann man sich alles angucken, während eine Eruption läuft und auch im Vorfeld?
Also was gemacht wird zum Beispiel ist, man ist unheimlich daran interessiert, möglichst auf dem Laufenden zu sein, wie viel Volumen gerade ausgetreten ist, also insgesamt ausgetreten ist, weil man ja sozusagen auf der anderen Seite bei Bader Bunker weiß, wie viel einbricht. Das heißt, da kann man schon über den Daumen gepeilt sagen, gut, wie viel ist denn da noch unterwegs? Das stimmt natürlich nicht ganz, weil man hat überhaupt das ganze Gebiet senkt sich auch ein bisschen und man weiß auch nicht, was genau in der Magmenkammer los ist. Aber so zum groben Abschätzen reicht es, dass man sagt, okay, da bei Bader Bunker auf dem Gletscher hat man eine Delle von so und so viel Kubikkilometern plötzlich, von Kubikmetern plötzlich. Und auf der anderen Seite hat man dann eben einen Austritt von, weiß nicht wie viel Millionen Kubikmetern an Lava. Und dann schaut man eben, also um das rauszukriegen, haben die Bodenteams vor Ort jeden Tag den Lavastrom abgefahren mit Jeeps, sind also außenrum gefahren und haben dann GPS-Koordinaten aufgenommen von diesen Lavaflows. Und zwar immer mit zwei Jeeps. Und zweiter Jeep ist dann zum Referenzieren dann da, also auch um die Höhen dieser Lavastroms auszurechnen. Und das kann man halt nicht immer mit Luftbildern machen. Also meistens ist da schlechte Sicht oder die Piloten haben gerade Urlaub oder deswegen ist es schon besser, wenn man da auch ein Bodenteam vor Ort hat. Das ist eines. Dann hat man untersucht eben die magmatische Zusammensetzung der Schmelzen, um auf dem Laufenden zu bleiben. Woher kommt die Schmelze denn? Denn jeder Vulkan hat so seinen eigenen Fingerabdruck. Also die Isotopenanalyse steht noch aus. Aber dann hat man sozusagen den letzten Beweis, okay, der kommt aus der Magmenkammer von Bader Bunker.
Okay, auch weil auf Island ja die Vulkane öfter mal dicht an dicht stehen.
Genau, ja. Ja. Aber also die ganzen seismischen Daten deuten darauf hin, dass es von da kommt. Aber es kann natürlich sein, dass es sich heimlich irgendwie von Quercviertel oder was dazu mit dazu gezwängt hat. Oder dass es von unten kommt, dass es dann überhaupt gar nicht von Bader Bunker kommt. Da gibt es dann auch andere Theorien oder so, dass um das letztlich sozusagen den finalen Beweis zu bringen, da müsste man eine Isotopenanalyse machen und dann eben schauen, was kommt definitiv aus Bader Bunker früher, das weiß man, das hat man eben analysiert gehabt und dann eben vergleichen, wie ist denn die magmatische Zusammensetzung jetzt. Man weiß zum Beispiel, dass in der gleichen Gegend, also diese Gegend heißt Uluruin,
also dort, da wo jetzt schon, die Lava gerade fließt.
Genau, da wo jetzt gerade die Spalten sich geöffnet hat, da gibt's schon ein Lavafeld. Und wie es aussieht, ist das genau dieselbe Zusammensetzung. Also das spricht auch dafür, dass das praktisch von der gleichen Quelle kommt.
Also es ist auch gar nichts Besonderes letzten Endes an dieser Stelle.
Ja, genau. Es ist eigentlich nichts Besonderes, nur sozusagen früher hat es halt keiner mitgekriegt, weil da kein Mensch wohnt in der Stelle. Das ist einfach viel zu unwirtlich dort. Und deswegen hat man relativ wenig Aufzeichnung. Ich meine, es kann natürlich sein, dass irgendein Farmer notiert hat, ja, da ist ein Feuerschein also wenn er im Osten war, dann eben im Westen zu sehen oder so, dass es solche Aufzeichnungen dann in den einzelnen Kirchen gibt. Es gibt sehr viele kleine Kirchen in Island. Aber so richtig fundierte wissenschaftliche Daten hat man natürlich da nicht. Und was man dann auch zum Beispiel machen, sind Aufnahmen mit Wärmebildkameras. Das ist auch interessant, wie groß ist denn gerade die Temperatur von diesem magmatischen Gemisch. Eben, es gibt dann auch Hinweise darauf, wie ist das mechanische Verhalten von dieser Magma. Und wie gesagt, Gassensoren sind zurzeit sehr gefragt. Dann, was man noch macht, ist vielleicht auch ganz spannend. Und zwar gibt es auf Island auch eine Überwachung der Flüsse. Weil man eben so einen Respekt vor Gletscherläufen hat, macht man unter anderem Leitfähigkeitsanalysen von diesen Flüssen, die von Gletschern gespeist werden. Und zum Beispiel beim etwas weiter südlich gelegenen Mýrdalsjökull, also da, wo die Katla drunter ist, da kommt es auch häufiger zu Gletscherläufen. Und da hat man festgestellt, dass die elektrische Leitfähigkeit dieser Gletscherbäche plötzlich stark ansteigt, wenn sozusagen unterhalb des Gletschers kleine Mengen von Magma aufgetreten sind. Wenn diese Magma mit dem Schmelzwasser in Kontakt gekommen ist, dann hat man dann praktisch sofort einen Hinweis, oh, da ist was passiert und kann dann entsprechend Warnungen aussprechen. Und dasselbe macht man jetzt auch bei diesem Fluss, der ja ganz offensichtlich oberirdisch von der Lavazunge da getroffen wird nun. Das ist auch ein ganz wichtiges Forschungsgebiet, dass man da guckt, wie ändert sich jetzt die elektrische Leitfähigkeit und welche Ionen werden jetzt in diesem Flusswasser gelöst, einfach dadurch, dass jetzt die magmatische Schmelze mit dem Kontakt hat.
Also das kann irgendwelche dann auch Chemikalien, irgendwelche Metalle oder andere Verbindungen, die in Lösung gehen, einfach in dem
genau, Flusswasser. Ja. Ja, das ist einfach, dass man dann für die Zukunft weiß, aha, in Zukunft müssen wir auf die und die Elemente, auf die und die Ionen achten, um dann ein gutes Vorwarnsystem zu haben.
Also gerade wenn so ein Vulkan unter dem Gletscher jetzt schon mal so leise vor sich hin brodelt, ohne Richtig. Dass oben irgendwas rauskommt, das wäre dann ein guter Indikator.
Genau, darum geht es, ja.
Das heißt, die Flüsse werden oder das Wasser der Flüsse auf Island wird auch einigermaßen systematisch überwacht dann?
Ja, da sind die schon recht gut ausgerüstet hier. Und ansonsten ein Messsystem sind wir natürlich jetzt mittlerweile schon darauf eingerichtet, weil es kann nämlich sein, eines der Szenarien sieht auch vor, dass sich diese Spalte jetzt weiter nach Süden erweitert. Das kann durchaus sein, also vor allem, wenn dieses Einbrechen bei Badabunga nicht aufhört oder sich eventuell sogar intensiviert. In dem Fall wird es sozusagen noch mehr Magma in diesen Dike reinströmen, als auf der anderen Seite rauskommt. Und in dem Fall, dass praktisch diese Magma unterhalb dieses Gletscherrandbereichs austritt, da ist dann zu befürchten, dass es zum explosiven Ausbruch kommt und dann kommt natürlich wieder die Aschenproblematik ins Spiel und genau dafür sind dann diese ganzen Futurework-Sensoren. Also man kann ja diese Eruption live verfolgen sozusagen, es ist eine Webcam aufgebaut, kann man anklicken auf livefromiceland.is.
Mhm, werde ich verlinken.
Und da sieht man, also es ist eine Einstellung zeigt praktisch diesen Lavastrom in Nahauflösung. Ist ein bisschen unscharf, weil es doch ein ganzes Stück weit weg ist. Man hat ja einen Sicherheitsabstand. Aber die andere, diese Badabunga 1-Kamera, die zeigt die ganze Plume. Und da sieht man im Vordergrund auch eine mobile Radarstation. Ein X-Band-Radar, das da schon in Position gegangen ist sozusagen, um im Fall, dass da plötzlich also wenn da plötzlich eine Aschenplume auftritt, dass die sofort messen können und sagen können, wie hoch ist diese Plume. Also Plume ist eben diese Aschensäule. Und anhand der Säulenhöhe kann man dann wieder Rückschlüsse drauf treffen, wie viel Material wird da gerade pro Zeit ausgestoßen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Den brauchen nämlich die Luftsicherheit, braucht diese Mass Eruption Rate, nennt sich diese Zahl, dieser Wert, um vorherzusagen, wie groß ist die Aschenverteilung in der Atmosphäre.
Um zu sagen, okay, wir wissen ungefähr, wie sich die Asche verteilt und über Aussagen über die Quelle wissen wir dann auch, wie viel insgesamt überhaupt da sein kann.
Genau, und dass man halt auch sagen kann, gut, den und den Luftraum muss man sparen, also da wird's kritisch und der Luftraum ist zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch ungefährlich, kann noch beflogen werden.
wir haben jetzt schon öfter das Thema dieser explosiven Ausbrüche gestreift. Also wenn die Lava oder das Magma, was hervorkommt, in Kontakt kommt mit Wasser oder Eis, was passiert denn genau dabei?
Im phreatomagmatischen Fall ist es so, dass Wasser sozusagen von Magma umschlossen wird. Und zunächst mal bildet sich eine isolierende Schicht zwischen diesen beiden. Man kennt es, wenn man einen Wassertropfen auf die heiße Erdplatte fallen lässt, dann verdampft der auch nicht sofort, sondern der bleibt unnatürlich lange am Leben, dieser Wassertropfen. Einfach, es nennt sich Leidenfrost-Effekt, sagen die Physiker dazu. Es bildet sich ein Mikrometer dünner Dampffilm, der diese beiden Flächen voneinander trennt. Also in dem Fall eben Magma und Wasser. Und dieser Dampffilm ist allerdings extrem instabil, einfach weil er so dünn ist und halt nur aus Dampf besteht. Das heißt, wenn der kollabiert, dann hat man plötzlich schlagartig eine große Kontaktfläche zwischen Magma und Wasser. Und das Wasser dehnt sich dann innerhalb von kürzester Zeit, also wir reden jetzt hier von Mikrosekunden, schlagartig aus. Und zwar unter Zeit- und Druckbedingungen, die dem Wasser gar nicht ermöglichen, in Dampfform überzugehen. Sondern, also das ist häufig so eine etwas falsche Vorstellung, dass es dann dampfförmig wird und sich ausdehnt. Nee, das hat gar keine Zeit dafür. Das bleibt praktisch flüssig, zwar überhitzt, aber flüssig. Und damit hat man einen großen, schnellen, hydraulischen Druckanstieg. Und
was wird denn aus dem Wasser, wenn kein Dampf draus wird?
Es bleibt flüssig, dehnt sich aber aus.
Okay.
Dehnt sich aber aus. Also wie es, und das Entscheidende ist, bei Magma denkt man ja eigentlich an eine Flüssigkeit. Also wenn man das ausgießt, so ein bisschen wie Honig, das fließt da so ein bisschen zähflüssig vor sich hin. Das Entscheidende ist aber, dass das beide Eigenschaften hat. Das hat sowohl Flüssigkeitseigenschaften als auch Festkörpereigenschaften. Und zwar, wenn man das sozusagen zu schnell beansprucht, mechanisch beansprucht, dann hat es gar keine Zeit, wie eine Flüssigkeit zu reagieren. Physikalisch sagt man, die Scherrate wird überfahren. Sondern es reagiert wie ein spröder Festkörper. So ein bisschen kann man sich's vorstellen, wenn man an Fensterglas denkt, dann hat man eigentlich den Eindruck, ja, das ist relativ fest. Also wenn man gegen eine Glaswand rennt, dann tut es ordentlich weh. Und man hat den Eindruck, es ist ein Festkörper. Wenn man aber genug Zeit aufbringt, würde man sehen, dass es durchaus auch Fließeigenschaften hat. Also das würde dann nach 100 Jahren oder so dann schon unten ein bisschen dicker sein als weiter oben. Einfach durch die Gravitation fließt es dann ab. Das ist also eine ultra zähe Flüssigkeit. Wenn man aber sehr kurzfristig das belastet, dann reagiert es wie ein spröder Festkörper. Also es reagiert spröde, es bricht, es springt, es treten Risse auf. Und genau dasselbe passiert halt dann auch mit der magmatischen Schmelze, die mit diesem hydraulischen Druck konfrontiert wird. Die zerplatzt regelrecht spröde.
Also es ist einfach ein mechanischer Prozess letzten Endes.
Genau, es geht wirklich, also physikalisch gesprochen geht es darum, Wärme wird in Oberfläche umgewandelt. Also Wärme wird in mechanischen Stress umgewandelt und daraus resultiert dann neue Oberfläche.
Okay, und dadurch entstehen immer kleinere Fetzen dieser Lava.
Genau. Ja, und die Fetzen, die Bruchstücke oder Scherben, die kleiner sind also eine kleinere Korngröße haben als 2 Millimeter, das wurde einfach so definiert, eben als Vulkanasche tituliert. Zu einer Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was das eigentlich ist. Da hat man halt wirklich gedacht, das sind irgendwelche Rückstände durch Verbrennungen. Hat natürlich mit der Asche, die man im Kamin findet oder so, gar nichts zu tun. Das sind eigentlich wirklich Gesteine.
Ach so, man hat es früher irgendwo in der Luft gemessen und wusste gar nicht, wo es herkommt.
Ja.
Es war natürlich gerade mal wieder irgendwo auf der Welt ein Vulkan ausgebrochen.
Ja, oder ich weiß nicht, ob es die Römer waren. So genau weiß ich es nicht. Aber man hat halt gedacht, gut, da kommt es raus. Es ist klein, schwarz und da oben scheint es zu brennen. Also ist es Asche. Ich nehme an, daher kommt der Begriff. Mhm.
Und das sind einfach dann auch Welten, die so eine flüssige Eruption trennen von so einer, wo Wasser im Spiel ist.
Genau. Also energetisch gesehen sind es wirklich Welten. Ja. Das ist einfach bei dieser flüssigen Eruption, da kühlt die Magma ja relativ lang, also kühlt langsam ab. Das heißt, Wärme wird einfach, hat genügend Zeit, sich an die Atmosphäre eben dann abzugeben. Während wenn man da Wasser ins Spiel bringt, dann hat man eben dieses Wasser als thermodynamisches Transportmittel, um Energien sehr viel schneller umzuwandeln, um Wärme sehr viel schneller abzugeben. Und das aber nur auf Kosten des Materials dann natürlich, das dann zerplatzt.
So eine Eruption, also so eine explosive Eruption eines Vulkans sieht ja auch ganz anders aus, ne? Also die man jetzt sieht an diesem Hollerein Feld, wo die Lava sich schon ausfließt, da gibt's ja diese Fontänen, die sind, glaube ich, auch mal 100 Meter hoch oder so. Sieht schon ganz schick aus und auch schon beeindruckend sicher, wenn man mal davor steht. Aber so eine phreatomagmatische Explosion, das ist ja schon eine andere Liga. Das geht ja richtig 10, 15 Kilometer oder noch höher in die Atmosphäre. Das liegt einfach daran, dass das plötzlich so viel mehr Raum benötigt wird, oder?
Ja, und dass so viel mehr Energie im Spiel ist. Wenn bei Energien, Umwandlungsprozessen spielt halt Zeit eine wichtige Rolle. Also wenn sie die gleiche Energien innerhalb von, sagen wir mal, die jetzt innerhalb von 5 Tagen abgegeben wird, innerhalb von 2 Minuten abgeben, dann kriegen sie natürlich ein ganz anderes, äußert sich das ganz anders und ist halt dann sehr viel gefährlicher für die Umgebung.
Okay, so eine Eruption wäre dann auch was Kürzeres als das, was wir jetzt in den letzten 2,5 Wochen gesehen haben.
Also es kommt natürlich immer auf, sag mal, die Umstände an. Im Moment haben wir ja nicht genug Wasser und auch kein eingefangenes Wasser, das zu diesen Explosionen führt. Aber es kommt immer auf die Menge an Magma an, die darin involviert ist. Und sag mal, bei gleicher Menge an Magma haben sie bei einem explosiven Prozess eine sehr viel schnellere Energieumwandlungsrate und damit geht es auch sehr viel schneller.
Wir haben gerade über die ganzen Überwachungsmethoden geredet. Lässt sich denn die Art der vulkanischen Eruption in irgendeiner Weise vorhersagen? Und sei es auch nur ganz kurz.
Sie meinen, dass man eine Vorwarnzeit hat, bevor es plötzlich explosiv wird?
Genau.
Man könnte das eben, also eine Möglichkeit ist, dass man das anhand der ausgeworfenen Partikel, also des Tephras, oder anhand der magmatischen Zusammensetzung, das ist sozusagen ein anderer Mechanismus, eine andere Möglichkeit, dass es plötzlich explosiv wird, ist, dass diese magmatische Schmelze, die ja jetzt im Moment, wie gesagt, basaltisch ist, damit recht dünnflüssig, wenn die sich ändert und die mechanischen Eigenschaften sich ändern, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass plötzlich viel mehr Energie einfach durch den Druck, der dieses ganze System antreibt, nicht mehr so leicht abgegeben werden können durch duktile Verformung, sondern wirklich durch eine elastische Einspeicherung. Solche Mechanismen könnte man schon vorhersagen, denke ich. Das heißt, wenn man jetzt sieht, die magmatische Schmelze, die Zusammensetzung, die chemische Zusammensetzung wird immer intermediärer, das heißt, immer saurer, dann hätte man so einen Hinweis, da passiert was. Bei phreatomagmatischen Geschichten ist natürlich so, dass man dann eher Ausschau halten sollte nach Wasser. Also wo ist eventuell eine Wasserquelle oder ein Wasserreservoir, das gefährlich werden könnte. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit, um Gefahren abzuschätzen.
Mhm. Aber grob geht es eigentlich immer darum zu gucken, wie entwickeln sich die chemische Zusammensetzung und andere Parameter über die Zeit. Und wohin führt so eine Entwicklung?
Genau,
Über was für eine Zeiträume ändert sich auch die Zusammensetzung und die Lava, die man beobachtet, wenn sie sich denn verändert?
Ja, es kann man so, also es können Tage sein, es können Wochen sein, das können auch Monate sein. Also da hat man, sag mal, einigen wir uns auf Wochen, aber also das kann man leider nicht so generell sagen, dass man da so Schema F anwendet, weil man es wirklich, man hat es man hat es halt wirklich mit sehr vielen verschiedenen Marken zu tun. Und das erschwert ein bisschen ein allgemeines Rezept zu erstellen. Mhm.
Ja, und letzten Endes unter Geologen gibt es ja, oder eigentlich unter, das kommt ja aus der Bergmannsprache, dieser Spruch, vor der Hacke ist es duster. Der Untergrund ist auch immer für Überraschung gut am Ende. Also
genau,
letzten Endes weiß auch der Geologe nicht, was passiert.
Ja. Also es sind alles noch Pionierarbeiten, die vor uns liegen.
Ich glaube, wir sind einigermaßen durch. Ich habe noch ein paar Fragen gekriegt, weil ich heute ein bisschen auf Twitter rumgefragt habe. Mhm. Da gab es zum Beispiel die Frage, wäre es eigentlich möglich, dass mehrere oder alle Vulkane auf Island gleichzeitig ausbrechen? So ein bisschen die Angst vor der isländischen Apokalypse, die über Europa reinbricht wahrscheinlich.
Also sagen wir mal, wir sehen zurzeit, das war auch für mich überraschend, für andere war das, die hier schon länger sind, war das nicht so überraschend. Man sieht, dass diese Ereignisse bei Bada Bunga, also vor allem auch Erdbeben und Schwarmbeben und so, und das Bewegen dieser magmatischen Intrusion, dieses Ganges, sobald dieser Gang in die Nähe von anderen Vulkankomplexen kam, hat es Auswirkungen gehabt auf diese anderen Vulkane. Also dann gab es plötzlich da auch Schwarmbeben und Erdbeben. Und selbst Askja hat sich jetzt plötzlich gerührt. Es ist nicht gänzlich ungewöhnlich, dass Askja auch Beben zeigt, aber man hat doch einen deutlichen Zusammenhang gesehen. Es gab auch durchaus schwere Beben plötzlich bei dem etwas weiter nördlich gelegenen Vulkan Askja, genau in dem Zeitraum, wo sozusagen der Gang in dessen Nähe kam. Also man kann schon vermuten, dass es da immer wieder sozusagen Interaktionen gibt zwischen den einzelnen Vulkansystemen, einfach weil die nah aneinander liegen. Dass jetzt alle gleichzeitig ausbrechen, kam im Holozän meines Wissens nach nicht vor, also in dem Zeitraum, den wir hier überblicken können. Deswegen würde ich sagen, aus der Sicht halte ich das für nicht wahrscheinlich. Aber das ist natürlich nur eine Meinung. Ich meine, ausschließen kann man, sagt mein Chef immer, ausschließen kann man in unserem Metier nichts.
Mhm. Schwieriges Metier, ne?
Ja.
Genau, eine andere Frage, die ich noch hatte, war zum Auslöser von solchen Eruptionen. Da ging es in der Frage jetzt darum, ob auch irgendwelche außerhalb liegenden Ursachen vulkanische Eruptionen auslösen können, also sowas wie Solar Flares. Also wir sehen ja auch gerade eine sehr aktive Sonne.
Wie gesagt, ausschließen kann man nichts, aber das halte ich dann doch für etwas weit hergeholt. Also es gab auch immer wieder mal Versuche, irgendwie zu verbinden Erdbeben, große, schwere Erdbeben, die auf der Erde an anderen Stellen passiert sind, dann irgendwie eine Korrelation herzustellen zwischen Vulkanausbrüchen und tektonischen Beben, hat bislang nicht so richtig geklappt. Also das ist alles statistisch noch nicht erwiesen, diese Zusammenhänge.
Also man kann erstmal von den Daten und Hinweisen, die man heute hat, eigentlich sagen, dass Ausbrüche von Vulkanen irgendwie im näheren Umfeld der Magmenkammern wahrscheinlich liegen und im Zweifel noch irgendwelchen nahegelegenen geologischen Störungen oder lokalen Erdbeben oder sowas.
Ja, aber also man hat halt auch wirklich noch nicht den großen Datenvorrat, um da absolute Aussagen dann treffen zu können. Also man hat halt nur das, was man in den letzten, sag mal, 100 Jahren dann intensiver, aber nehmen wir noch ein Jahrhundert dazu, also sagen wir 200 Jahren dann an Empirie hat. Und das reicht natürlich für statistische Aussagen. Gerade was schwere und große Ausbrüche angeht, dann nicht aus.
Okay, also aus der Sicht der Vulkanologen leider in Anführungszeichen noch nicht genug Vulkane ausgebrochen, oder es ist die Zahl.
Also nicht zu Mensch, ja, nicht, also es waren nicht genügend Vulkanologen da. Die zu den Zeitpunkten, wo es schwere Ausbrüche gab, sagen wir so.
Vielleicht Als letzte Frage von mir, was ist dein Lieblingsvulkan auf Island?
Hekla, würde ich sagen.
Warum?
Gefällt mir einfach. Nee, also der Hekla ist eigentlich relativ bekannt dafür, dass sie immer verhüllt ist oder dass sie immer eine Wolke, dass man die nie so richtig sehen kann. Allerdings, also meine allererste Tour nach Island, da habe ich die in voller Pracht gesehen. Bin auch hingefahren. Und wir sind in der Nähe gefahren, um da Elektrosensoren zu installieren mit der Uni Würzburg zusammen. Und seitdem habe ich mich ein bisschen in die verschossen.
Okay, ist einfach ein schöner Berg.
Ist ein schöner Berg, ja. Ich meine, Katla zum Beispiel ist halt unterm Gletscher, die sieht man nicht. Also die ist verborgen. Badabunga ist recht. Außerdem, ja, ist die mir zu groß.
Okay.
Also Hekla ist schön, einfach. Ein schöner Berg.
Okay. Tobias, haben wir's? Fällt dir noch was Wichtiges ein?
Nö.
Ja, dann vielen Dank dir für deine Zeit.
Vielleicht. Ja, ich bedanke mich für das interessante Gespräch.
Genau, wir können mal schauen, wie sich die Eruption weiterentwickelt. Vielleicht lohnt sich in ein paar Monaten nochmal ein Follow-up zu machen oder die Hekla bricht aus, wer weiß.
Ja.
Ich habe gehört, die ist auch überfällig.
Genau, ja.
Genau. Schönen Dank und ich danke euch auch fürs Zuhören und hoffentlich in Kürze bis zur nächsten Sendung. Bis dahin, tschüss.